Hasta la vista, España.
Hallo aus England.
Was? Warum?
Ja, naja, wir sind ja gerade in England, aber eigentlich wollte der Roman hier eine schöne Überleitung
machen. Eine Einleitung.
Einleitung, dass wir Spanien verlassen und weiter nach Portugal reisen.
Genau.
Ja.
Deswegen, hasta la vista, España. Herzlich willkommen bei MTB Vanlife Diaries, der Bucketride Podcast.
Ja, schön, dass du da bist. Wenn dich die Themen Mountainbiken, Camping und Reise interessieren, dann bist du hier genau richtig.
Wir sprechen im Podcast über unsere Erlebnisse und Erfahrungen auf unserer Reise und nehmen dich mit durch Europa. Beziehungsweise eigentlich ja eher hasta luego, weil wir kommen nochmal kurz dann durch Spanien durch.
Wann?
Nachdem wir in Portugal waren.
Ach, stimmt.
Darum geht's auch heute in dieser Folge. Wir reisen nach Portugal. In der letzten Folge haben wir eine größere Tour sozusagen noch durch Südspanien gemacht und haben euch da auf einige Spots mitgenommen. Ja, und jetzt geht's weiter. Aber abschließend, um Spanien abzuschließen,
oh Gott,
habe ich noch
jetzt
eine Frage an dich,
oh,
liebe
nee.
Claudia.
Ah.
Wie hat's dir denn in Spanien gefallen? Beziehungsweise, wir müssen ja das Ganze vielleicht ein bisschen konkretisieren. Es geht in erster Linie um Südspanien. Wie hat's dir jetzt rückblickend in Südspanien gefallen?
Ja, gute Frage. Ich glaube, man hat das wahrscheinlich, wenn jemand schon die ein oder andere vorherige Folge gehört hat, vielleicht schon mal ein bisschen rausgehört, dass ich jetzt nicht so der Riesenfan von Südspanien war.
Meinst du,
war.
Das konnte man raushören?
Ich weiß nicht, was denkst du denn?
Vielleicht dezent. Ganz dezent.
Ja, nee, also man muss es vielleicht so ein bisschen trennen in Reisen an sich und Mountainbiken. Das Reisen durch Südspanien war eigentlich echt entspannt, würde ich sagen.
Voll.
Gerade wenn man jetzt...
Du konntest überall das Auto waschen.
Ja, Waschgelegenheiten gab es sehr viele. Nee, und auch Campen ist irgendwie relativ easy. Es gibt zwar schon viele so Hotspots, wo es komplett überlaufen ist.
Wo man nicht campen will.
Wo man sich eher dafür schämt, Camper zu sein.
Oder vielleicht andere Orte, wo man nicht campen will, weil man sich dort unwohl fühlt. Also jetzt nicht im Sinne von Fremdschämen, sondern im Sinne von, ja, keine Ahnung, überlege ich mir schon, ob ich da jetzt übernachte oder nicht.
Ja, also alles, was irgendwie so nah an Städten ist, ist halt eher mal ein bisschen unentspannter. Und dann gibt's halt so am Meer viele Hotspots, wo einfach super viele Rentner sind, die den ganzen Winter da sind. Ja, aber da waren wir eigentlich eh schon fast zu spät, weil die meisten sind da so im Dezember, Januar, Februar. Und im März wird's dann schon wieder ein bisschen ruhiger. Die Überwinterer, ja. War es eigentlich eine ganz gute Zeit. Und wenn man halt so ein bisschen weg von den Hotspots und ein bisschen vielleicht auch mal weg vom Meer geht, dann hat man eigentlich echt schöne, entspannte Campspots. Man hat viele so Servicemöglichkeiten, also Abwasser entleeren und Klo ausleeren und Wasser auffüllen und so. Es ist alles relativ einfach.
Ja. Infrastruktur an sich ist halt irgendwie sehr gut, so von allem.
Ja,
oder?
Gibt auch viele kostenlose Stellplätze, also Campen und Reisen so an sich fand ich schon gut und auch landschaftlich ist es so vielfältig, haben wir echt viel gesehen, also fand ich schon auch echt top und ja, Mountainbiken,
biketechnisch genau.
War es jetzt für mich einfach wirklich kein Highlight.
In Summe,
ja. Es gab natürlich schon einzelne
Highlights.
einzelne Trails oder Touren, die ich richtig cool fand, die mir Spaß gemacht haben oder wo einfach das Gesamtpaket so cool war, dass es dann am Ende vielleicht auch mal nicht so dramatisch ist, wenn der Trail nicht so viel Spaß macht. Gab's auch. Aber in Summe, wie gesagt, haben wir auch schon öfter gesagt, es war alles super ungepflegt, ausgewaschen, richtig in richtig schlechtem Zustand. Dazu dann sehr steil, loses Geröll und oft auch einfach für mein Gefühl nicht schön zu fahren. Kein schöner Rhythmus, kein Flow für mich.
Ist teilweise auch schon oft auch irgendwie so ein bisschen stumpf.
Ja.
Ja, genau.
Das erinnert mich manchmal so ein bisschen an so, keine Ahnung, wie so Oldschool Gardasee-Style oder so.
Gibt Leute, die stehen da voll drauf.
Ja, dann fahrt nach Südspanien. ich glaube, ich werde mich das nächste Mal eher so im Norden Spaniens probieren.
Das steht nämlich jetzt auf jeden Fall noch auf der Liste. Das müssen wir mal noch machen. Das bringt mich jetzt zu meiner eigentlichen Frage. Meine eigentliche Frage ist, wie würdest du einen guten Trail definieren? Oder wie definierst du gute Trails? Was macht ein Trail für dich zu einem Top-Trail? So hat es. Weil irgendwie.
Ja, heute hast du mal Fragen.
Ja. Gut, ich habe ja so das Gefühl, dass wir ja vielleicht schon manchmal so ein bisschen verwöhnt sind.
Glaube ich auch.
Und ja, wir haben halt auch schon viele verschiedene Arten von Trails irgendwie kennengelernt und die einen oder anderen mehr lieben gelernt als die anderen. Deswegen. Ja, und es ist ja auch komplett individuell. Ja, für den einen muss ein Trail das und das haben. Für den anderen ist es was anderes. Aber damit man vielleicht mal auch so ein bisschen einordnen kann, wann finden wir einen Trail oder wann findest du einen Trail, ist ein guter Trail?
Puh, ja. Also das so zu verallgemeinern, das ist schon schwierig. Aber ich versuch's mal. Also also für mich ist es halt, ich sage jetzt mal, der perfekte, vom technischen Anspruch her, so der perfekte Mix. Dass es schon mal irgendwie ein paar knackige Stellen hat, aber halt auch nicht die ganze Zeit, so dass man irgendwie ein paar Herausforderungen hat, aber zwischendrin auch einfach mal irgendwie kurz laufen lassen kann, vielleicht mal kurz wieder entspannen kann. Dass er nicht nur geradeaus geht, sondern auch Kurven hat. Das finde ich, ist für mich schon wichtig.
Aber ich glaube auch, dass das was ist, was ist nicht für jeden gilt, weil manche wollen einfach auch nur geradeaus geballert.
Ja,
ganz gern,
das kann sein, ja. Vom Untergrund her bin ich da jetzt ehrlich gesagt nicht so festgelegt, aber ich mag natürlich schon lieber Wurzeln und Steine als loses Geröll. Das geht wahrscheinlich den meisten so. Aber das ist für mich jetzt nicht entscheidend, irgendwie wie der Untergrund ist, sondern dass man den Trail einfach in einem schönen Fluss, in einem schönen Rhythmus fahren kann. Das ist für mich irgendwie das Wichtigste.
Cool.
Ja. Und bei dir?
Ja, bei mir ist es ähnlich. Also ich versuche das auch jetzt gar nicht auf irgendwelche ganz konkreten Punkte runterzubrechen, sondern es ist auch eher so ein Gefühl, was halt irgendwie dabei entstehen muss, was ein Trail dann zu einem guten Trail macht. Also es ist im Endeffekt ja so das Trail-Erlebnis. Aber ich finde, er braucht schon irgendwie, also so der ultimative Trail braucht schon ein gewisses Gefälle. Sollte nicht zu flach sein, aber halt auch nicht durchgängig. Also vielleicht auch ähnlich wie du sagst, so der Wechsel, abwechslungsreich, Wechsel von steil, dann wieder Mulden, die einen so ein bisschen auffangen, so ein bisschen ein Rollercoaster, sage ich jetzt mal, aber halt schon technisch. So einen technischen Rollercoaster. Ja, mit hoch, runter, rechts, links, einfach vielen Wendungen, der irgendwie auch verspielt ist, aber
mit einem gewissen Anspruch verspielt.
Mit einem gewissen Anspruch verspielt, ja. Das.
Darunter kann sich bestimmt jeder genau das vorstellen, was in unseren Köpfen vorschwebt.
Ich weiß nicht. Nicht?
Weiß ich nicht. Könnt ihr mal in die
Aber
Kommentare
ich meine,
schreiben.
man kann es vielleicht grob wenigstens einordnen, dass es
Ja.
jetzt keine Flowtrails, Murmelbahnen sind, dass es keine Downhill-Ballerstrecken sind, sondern dass es halt, ja, natürliche Singletrails sind, schon eher schmaler, würde ich jetzt mal sagen, dürfen die sein, die schön im Gelände integriert sind. Ja, ein Flow ist ja super subjektiv, deswegen ist es halt schwierig, diesen
Ja.
Flow-Begriff so zu verwenden. Aber mit einem gewissen Rhythmus und einfach schön angelegt, nicht irgendwie eckig zu fahren, sondern schon flowig und smooth zu fahren, aber halt von dem technischen Aspekt des Trails jetzt kein Flowtrail, sondern eher ein Naturtrail mit Wurzeln, Steinen und so weiter drin. Dann einfach mal wieder Passagen, wo man es mal kurz ein bisschen laufen lassen kann. Und geht's wieder ab.
Ja.
Irgendwie so, ne?
Ja, worauf wolltest du denn jetzt hinaus mit deiner Frage?
Ja, ich wollte darauf hinaus, dass wir in Spanien vielleicht bisher diese Art von Trails nicht unbedingt so oft gefunden hatten. Oder?
Und in Portugal?
Ja, vielleicht.
Schon
Vielleicht
eher.
schaut's da besser aus. Dazu kommen wir ja jetzt in
Ja.
dieser Folge.
Also ich kann schon mal kurz spoilern. Ich habe mich in Portugal auf jeden Fall deutlich wohler gefühlt, insgesamt. Vom ganzen Land, Leute, Trails, Meer, Camping. Also ich bin irgendwie Portugal-Fan.
Ich auch.
Fangirl.
Ja, also vor allem, was dann wieder den Mountainbike-Aspekt angeht. In Spanien gibt es halt unglaublich viel. Da haben wir ja zu Genüge jetzt schon drüber gesprochen gehabt in den letzten 10 Episoden. Ich glaube, heute ist Episode 11. Ja. Und es gibt halt auch, da ist halt auch so viel eingezeichnet in den Karten, dass du einfach komplett erschlagen wirst und du gar nicht weißt, wo du hingehen sollst. Und vieles ist auch einfach, ehrlich gesagt, Mist. Also Mountainbike-Trail technisch gesehen. Das sind halt viele Vorstraßen, die sind als blauer Trail irgendwie bei Trailfox markiert. Ja, deswegen, ja, worauf wollte ich eigentlich hinaus? Genau. In Portugal ist das, glaube ich, alles ein bisschen einfacher, weil da gibt's halt nicht so, also da ist es halt nicht so überflutet wie jetzt in Spanien.
Da findet man sich auch leichter
Man findet sich
zurecht.
leichter zurecht. Es gibt genug Spots und fast jeder dieser Spot hat irgendwie geile Trails, so. Auch
Ja.
wenn vielleicht nicht alle geil sind, aber ne, irgendwann findet schon immer irgendwie
Ja.
was Cooles, glaube ich.
Also wir sind diesmal direkt nach Lissabon gefahren und haben quasi den Süden Portugals komplett
Warum?
ausgelassen.
Warum haben wir das gemacht?
Warum? Ja, wir waren schon mal da 2000.
Ja,
17?
bestimmt.
Ja.
Ja, es war 17.
2017 waren wir mit dem Wohnmobil schon mal
Da haben wir
3 Wochen
eigentlich eben auch
von
schon
Nord
von
nach
Nord,
Süd.
genau.
Und der Süden und Südwesten vor allem ist zwar super schön da am Meer und geile Stellplätze und Pipapo, aber zum Biken hat es uns das damals nicht so gut gefallen im Süden.
Ich würde sagen, ähnlich wie in Spanien vielleicht, wie in Südspanien.
Nicht
Also,
so schlimm, nicht so schlimm.
ja, vielleicht nicht so steil, aber schon auch sehr eher sandig, lose, ja, viel, viel auch so Geballer, wenig im Wald.
Ja, da waren wir
Ja,
eigentlich auch nur an
wir
2
waren jetzt,
kleinen
ja.
Spots,
Ja,
also
so viele gibt es ja da, glaube ich, jetzt auch nicht.
nee.
Vielleicht gibt es mittlerweile ein, zwei mehr, aber.
Ja, und da im Süden an der Algarve ist auch ultra viel los, so wie in Spanien halt auch am Meer, die ganzen Überwinterer und so und Aussiedler und was weiß ich. Und aber so von der Mitte, also ich sage jetzt mal so Lissabon ab Richtung Norden, ist es eigentlich super entspannt und wenig los. Außer vielleicht noch an den paar Surf-Hotspots. Aber auch da waren wir jetzt echt zu einer sehr, sehr entspannten Zeit. Im April, Mai war echt, ja, entspannt.
Ja, wir sind ja dann eben quasi direkt von Tarifa eigentlich nach Lissabon gefahren, haben auf dem Weg noch eine Zwischenübernachtung gemacht. Das war dann, glaube ich, schon in Portugal, aber nicht weit hinter der Grenze. Ne? Wir sind dann von Tarifa Richtung Norden gefahren, gar nicht über die Algarve, sondern Richtung Norden, Richtung Sevilla, glaube ich. Und dann sind wir abgebogen Richtung Portugal und sind dann quasi mittig, nicht ganz mittig, aber halt direkt von Osten nach Lissabon rüber. Und ich kann mich noch erinnern, auf dem Weg, also wir sind Richtung Norden gefahren und dann wurde es dann schon irgendwann deutlich grüner und hügeliger. Und ja, dann sind wir irgendwann in Portugal angekommen. Viele freilaufende Schweine gab es auf dem Weg.
Freilaufende Schweine?
Naja, also was heißt, also auf dem Feld halt, jetzt nicht in Ställen.
Also so wie hier Schafe?
Ja, ja, nicht ganz. Also schon halt mit Zäunen und Mauern außenrum, aber halt jetzt nicht im Schweinestall drin, sondern halt wirklich auf großen Wiesenflächen.
Ja, sehr.
Das war auffällig.
Sehr interessant.
Es ist mir halt aufgefallen, als wir da durchgefahren sind, dass es sehr viele, viele Schweine da gab. Glückliche Schweine.
Ja,
viele glückliche Schweine gab es da.
Die Portugiesen essen ja auch viel Fleisch und Fisch.
Eben. Deswegen macht es ja auch Sinn. Genau, ja. Ja, ja. Und dann sind wir nach Portugal angekommen und sind dann Richtung Lissabon. Und was mir dann auch als nächstes aufgefallen ist, war, dass die Häuserfassaden, das ist alles viel, diese Kulissen viel, viel bunter, viel farbenfreudiger, sagt man, sind.
Farbenfroher. Aber farbenfreudig ist auch ein schönes Wort.
Oh Gott, farbenfroher. Mhm. Die Fassaden waren deutlich farbiger, farbenfroher.
Ja.
In Südspanien vor allem war es halt alles, waren die meisten, viele Dörfer einfach so, alle komplett weiß. Alle Gebäude, hauptsächlich eigentlich alles.
Oder grau.
Ja, keine Ahnung. Aber ich habe dieses Weiß irgendwie so, dass viele so Dörfer einfach in Weiß so da, da stehen.
Also
warum auch immer. Ich habe aber nicht recherchiert, was es damit auf sich hat, wenn du das jetzt fragen willst.
Nee. Weißt du, was mir aufgefallen ist?
Nee.
In Portugal. Sobald wir angekommen sind, wir haben einen Haufen Maut bezahlt.
Ja, das stimmt auch, ja. Ich glaube, in Spanien hatten wir dann sogar auch schon ein bisschen Maut bezahlt, weil da kamen dann schon wieder so ein paar Stationen. Wohingegen ja im Rest von Spanien. Echt nicht? Ich dachte schon. Oder sind wir komplett ohne Maut?
Ich glaube, wir sind komplett ohne Maut. Vielleicht mal irgendwie halt so einen kurzen Küstenabschnitt aus Versehen oder so.
Also.
Aber wann war das denn? Da muss ich jetzt echt mal nachschauen, weil ich meine, dass wir.
Wir haben nämlich hier so eine tolle Roadtrip, ja, wie soll man sagen, Haushaltstagebuchliste, wo wir alle Ausgaben und Einnahmen, leider gibt es keine Einnahmen, es gibt nur Ausgaben, notieren und dann auswerten können, wann wir wo, für was, wie viel ausgegeben haben. Das werden wir dann erst nach unserer Rückkehr mal genau aufschlüsseln und machen dazu dann meine ganze Folge.
Genau. Ja, auf jeden Fall haben wir von diesem Übernachtungsplatz bis nach Lissabon, das war, glaube ich, eine gute Stunde Fahrt und wir haben irgendwie 20 Euro Maut gezahlt. Also Portugal ist da echt schon wieder eine andere Nummer. Vielleicht, weiß nicht, ob genauso schlimm wie Frankreich oder sogar noch teurer.
Oder es ist ähnlich. Halt wenigstens nicht so groß wie Frankreich. Also einmal durch Portugal ist wahrscheinlich nicht so teuer wie einmal durch Frankreich, aber es ist schon ordentlich auch auf jeden Fall.
Ja.
Ja gut, also wir sind dann über die teure Autobahn nach Lissabon direkt gefahren.
Das haben wir jetzt schon ein paar Mal
und haben da auf dem Campingplatz eingecheckt. So, genau. Wo sind wir denn hingefahren in Lissabon? Weil auch da hast du natürlich wieder das Thema, wo parkst du? Wo stellst du deinen Camper hin? Wo übernachtest du? Das willst du vielleicht nicht unbedingt.
Also wir haben ja das Problem, in Anführungszeichen, dass wir immer zwei Bikes draußen hinten an unserem Pushrack-Fahrradträger haben und zwei Bikes hinten unter Bett, also innen im Fahrzeug. Und wir da natürlich jetzt auch nicht unbedingt wollen, ja, irgendwo in Lissabon zu parken mit den Rädern hinten
drauf. Wir wollen ja, dass die Karre safe steht einfach und man sich entspannen kann und nicht die ganze Zeit im Hinterkopf hat, dass vielleicht doch da das Auto nicht so safe steht.
Genau. Ja, und es gibt eigentlich auch nur einen Campingplatz in Lissabon. Der ist bei Monsanto. Das ist auch, da gibt's auch, das ist so ein Stadtwald. Da gibt's auch einen Haufen Trails, die eigentlich ganz cool sind. Das haben wir auch 2017, haben wir da schon mal einen Stopp gemacht.
So diesmal, ein paar kurze, also es sind eher kurze Trails.
Genau, ganz kurz, aber spaßig.
Ja. Teilweise
und
auch.
Könnte also, man auch vom Campingplatz aus direkt rüber?
Ja, kann man easy. Also es ist direkt hinterm Campingplatz, ist dieser Hügel mit den Trails drin. Und ich würde mal sagen, die meisten sind eigentlich relativ einfach und flowig. Aber bei dem einen oder anderen haben da die Locals dann auch irgendwie mal einen Drop oder Sprünge mit Gap und so weiter reingebaut. Also alles, lokale Werke. Aber ja, schon war auf jeden Fall ganz cool damals. Ist, glaube ich, auch immer noch cool, weil wir haben auch Leute getroffen, die da erst waren und dem auch gesagt haben, ja, sie fahren da ab und zu mal hin und ist cool.
Also auch Locals.
Ja, ja.
Ja, also nicht Lissabon-Locals, sondern
andere Locals.
Portugal-Locals.
Ja. Zu denen kommen wir noch.
Genau. Und der Campingplatz ist schon relativ teuer, alt und hässlich. Also überhaupt nichts Besonderes. Aber das Gute war, man konnte ab bis, glaube ich, 16 Uhr am Folgetag dann auf dem Platz bleiben.
Wenn man so einen Platz gebucht haben, wie wir das haben. Ich glaube, man hätte auch andere Plätze buchen können, dann hätte man früher auschecken müssen.
Ja, es gibt verschiedene.
Diese Equipped oder was wir da hatten.
Aber wir sind halt glaube ich, sogar morgens angekommen. Ja, morgens um
zehn
oder so oder neun.
Noch früher, ja.
Und mussten halt dann erst am nächsten Tag um 16 Uhr auschecken. Und das war eigentlich ganz cool, weil wir eben den einen Tag Lissabon anschauen wollten und am nächsten Tag dann arbeiten und noch ein paar von den Monsanto Trails, was dann nicht geklappt hat, weil es super viel geregnet hat. Aber egal, war dann trotzdem entspannt.
Voll. Also auch wenn der Campingplatz an sich echt nicht schön ist, es sind überall so alte Backsteingebäude, aber jetzt nicht die von der schönen Art, sondern eher so ein bisschen, sieht halt ein bisschen runtergekommen aus. Aber die Plätze an sich sind in Ordnung, ist saugroß eigentlich. Es gibt dort einen Supermarkt und sogar ein Restaurant und ich glaube sogar irgendwie so Sport, Tennis oder wie auch immer. Und ja, wie gesagt, Plätze sind in Ordnung, Sanitär war auch in Ordnung, ist halt alles alt, einfach und super für einen Zwischenstopp, für eine Besichtigung von Lissabon.
Ja, man kann dann entweder mit dem Bus in die Stadt fahren oder mit dem Taxi. Taxi wäre wahrscheinlich noch, also oder mit dem Uber, es wäre wahrscheinlich noch chilliger gewesen wie mit dem Bus, aber der Bus war auch,
wir wollten es ja für euch auschecken,
super günstig, 2 Euro oder so oder 3.
Und direkt vom Campingplatz
genau,
vor der Tür.
Ja. Ja, und dann sind wir da einen Tag rumgetingelt. Wir haben dann zufällig, also nicht zufällig, aber es hat sich genau so ergeben, dass wir meinen Bruder mit Family, also meine Schwägerin und meinem Neffen, meiner Nichte getroffen haben.
Mit dem wir uns im Vorfeld dort verabredet haben, haben wir uns zufällig getroffen.
Genau. Ja, nein, ich meinte, es ist sich zufällig halt genau ausgegangen, dass sie an dem Tag in Lissabon gelandet sind und dort eben noch so ein bisschen Sightseeing gemacht haben. Und wir eigentlich auch, wir haben es dann schon so ein bisschen getimed, aber auch,
ja, es hat einfach genau gepasst,
dass wir an dem Tag uns in Lissabon getroffen haben.
Ja, also sind wir mit dem Bus nach Lissabon direkt in die Innenstadt gefahren, sind da ausgestiegen. Ich glaube, wir sind noch ein Stück kurz mit der U-Bahn oder irgendwas weitergefahren.
Nee, nix.
Okay,
wir sind ausgestiegen und haben uns dann direkt in die Schlange gestellt, um 2,5 Stunden
auf die Tram zu warten.
Tram 28 zu warten, was eine absolute Nicht-Empfehlung ist.
Ja, mal wieder eine absolute Nicht-Empfehlung. Wir sprechen nur Nicht-Empfehlungen aus.
Es ist aber auch viel wert. Also
es ist noch viel, viel werter.
viel, viel werter, ja.
Wertvoller.
Nehmt lieber eins der Tuk-Tuks, die euch da, während ihr in der Schlange steht, um mit der Trambahn durch die Stadt zu fahren.
Habt ihr 2 Stadtrunden mit in einem Tuk-Tuk gemacht.
Genau, da kommen dann ganz viele Tuk-Tuk-Fahrer auf euch zu und bieten euch eine Stadtrundfahrt, eine Stunde oder so mit dem Tuk-Tuk an. Und das ist sicher geiler. Kostet halt mehr, aber macht viel, viel mehr Sinn. Man sieht mehr, die Trambahn ist ganz cool, wenn man sie halt von außen sieht, wie sie durch diese engen Gassen in Lissabon irgendwie hoch und runter fährt. Aber wenn du drin stehst, ist hast du eigentlich gar nicht so nichts spektakulär davon. Und so lange darauf zu warten, was natürlich ja auch total dämlich war. Aber wenn man dann irgendwie einmal drin steht, dann denkt man immer...
Dann stehst du da plötzlich 20 Minuten, 30 Minuten und denkst dir, jetzt stehst du schon so lang, jetzt bleibst du nicht stehen. Naja, auf jeden Fall, wenn man dorthin geht, das ist quasi die erste Haltestelle, da wo sie losfährt. Ne? Ich weiß nicht genau, wie die Haltestelle oder der Platz heißt, aber es ist, glaube ich, einfach rauszufinden. Und da fahren auch die ganzen Tuk-Tuk-Fahrer, also da findet man die automatisch. Oder man geht einfach eine Haltestelle weiter, also nicht an die erste Haltestelle, sondern an die zweite oder an die dritte und steigt dann da einfach in die Tram ein. Da muss man nämlich eigentlich nur so lange warten, bis halt die nächste kommt, weil die lassen immer noch Platz, dass man später noch einsteigen kann.
Ja.
Ja, das wussten wir natürlich im Vorfeld nicht und wir waren auch nicht clever genug, das irgendwie uns ausrechnen zu können. Naja, auf jeden Fall haben wir schöne 2 Stunden, da konnten wir uns gut alle unterhalten. Deswegen waren wir eigentlich da. Oder? Weil Lissabon hatten wir ja schon mal gesehen.
Ja.
Und dementsprechend war uns das eigentlich auch relativ wurscht, was wir machen. Wir waren eigentlich nur da, um uns eben mit deinem Bruder und Family zu treffen und ein bisschen zu ratschen.
Genau.
Okay.
Ja, und sonst haben wir jetzt eigentlich auch nichts Spezielles mehr dort gemacht. Wir haben halt hier noch ein Pastel de Nata gegessen und...
Oh, das hat mir auch sehr gut gefallen in Portugal. Also, das sage ich jetzt schon mal vorweg. Das kann ich dann am Schluss, wenn wir Portugal zusammenfassen, auch nochmal sagen. Aber dass es überall diese Pastel de Nata gibt.
Ja, was ist das? Für die, die es nicht wissen?
Ja, das ist wie so eine Art Pastete, so ein Pastetchen, aber es ist was Süßes. Also es ist so ein Blätterteig, wie so ein, in so einem Muffinförmchen, Blätterteig. Und da in diesem Blätterteig wird so eine Cremefüllung reingegossen. Die ist irgendwie mit Ei und Zucker, wahrscheinlich war es das schon. Also so eine Cremefüllung, die wird da reingegossen und ja, die ist dann im Idealfall auch noch warm, wenn du das dann kaufst. Dann ist das ganz frisch und dann streust du noch ein bisschen Zimt drüber und dann haust du es dir rein.
War schon richtig geil.
Ja, ja. Da kann ich mich reinlegen. Aber noch so, also ich finde die Dinger ja eigentlich so gut, dass ich auch sagen würde, okay, die müssten größer sein, aber es gibt die Dinger ja auch in größer. Hast du die schon mal
nee,
gesehen? Ja, die sind dann irgendwie.
Hab
ja,
ich
halt,
nicht gesehen.
Normalerweise haben die so einen Durchmesser von, ich würde mal sagen, irgendwie. Was sind das? Oh Gott.
3 Zentimeter?
Was? Das sind eher 10. Ja, wahrscheinlich sind es 8. Ja. Auf jeden Fall gibt es die Dinge halt irgendwie quasi noch in der doppelten Größe. Und man sollte ja meinen, dass das dann doppelt so geil ist, ist es aber nicht. Die kleinen sind die feinen.
Ja.
Ja,
okay.
Okay, so viel zu Pastel de Nata. Ich habe dich unterbrochen.
Nee.
Du wolltest noch was dazu.
Nee, also ich finde, Lissabon ist irgendwie eine richtig schöne Stadt. Da kann man einfach so, auch ohne jetzt so richtig Sightseeing machen, einfach so ein bisschen rumlaufen, sich treiben lassen, was essen gehen, Kaffee trinken.
Ja, es gibt einfach auch
und
so.
Und einfach so ein bisschen da eintauchen. Es ist, ich weiß nicht, ich könnte da schon mal irgendwie eine Zeit verbringen und einfach dort ein bisschen leben, so glaube ich.
Ja, es ist eine entspannte Stadt irgendwie und trotzdem halt irgendwie was los und du hast da ja auch am Meer direkt diese riesen, ja, was ist das ja, Promenade, was heißt, ich will nicht sagen Promenade, aber die Waterfront im Endeffekt, da neben dem Stadtzentrum, wo halt auch sau viel ist, da gibt es ja auch einen riesen Velo-Solutions, Pump-Track, dann gibt es da diese, ich glaube Alex Factory heißt es, das ist halt auch so, ja, wie der Bahnwärter-Till in München so ungefähr. Also die Leute, die aus München kommen, die wissen vielleicht, was du gemeint ist, so ein bisschen so ein alternatives kleines Viertel mit Kunsthandwerk, Essensständen und so weiter und so fort. Also da gibt's echt coole Sachen, die jetzt nicht unbedingt touristisch sind, aber einfach, ja, die Stadt, der Stadt irgendwie einen coolen, entspannten, lässigen Flair geben, finde ich.
Ja, genau. Als wir auf dem Rückweg zum Campingplatz mussten wir noch ein bisschen auf den Bus warten und dann war da auch einfach irgendwie so ein so ein Mini-Konzert irgendwie von, also das war jetzt nichts, wo man irgendwie Eintritt zahlen musste. Da war so eine kleine Bar und da hat halt eine Band gespielt und dann kamen lauter Einheimische, also da waren keine Touristen und die haben halt da alle Bier getrunken und ein bisschen getanzt zu der Musik und war mega die entspannte Stimmung.
Ja, das war ja, das war ja draußen, das war ja quasi an so einem Platz. Da stand doch, glaube ich, nur so ein Getränkewagen.
Ja, so
und
eine,
die,
ja, wie so eine Schirmbar oder sowas.
Irgendwie. Ich weiß gar nicht, ob die fest war. Egal, auf jeden Fall, die Leute, die da Musik gemacht haben, das sah halt so aus, als hätten die da, als würden die da jammen. Als hätten die sich halt, jeder hat sich so seinen Stuhl mitgebracht und dahingestellt und dann saßen die da im Kreis und haben da gejammt. Und wahrscheinlich, wenn jemand dazugekommen wäre, dann hätten sie ein Stück gerutscht und dann wäre noch einer dazugekommen und wie auch immer.
Aber es sind also, viele Schaulustige dazugekommen.
Ja, also es war echt
die
eine lässige
da bisschen gedanced
Nummer.
Haben.
Ja, wir auch dann.
Wir auch, ja.
Genau. Ja, also für mich ist Lissabon so ein bisschen wie, keine Ahnung, so ein bisschen wie Barcelona Light. Vom Feeling her, finde ich, für mich.
Also ohne es jetzt zu wissen, kommt es mir irgendwie so ein bisschen kleiner vor wie Barcelona. Mhm.
Würde ich jetzt auch sagen. Also ich schätze auch, dass es kleiner ist.
Wahrscheinlich, ja.
Müssen wir mal studieren.
Ich dachte, Roman, der Rechercheur, übernimmt das.
Oh Gott, immer. Soll ich jetzt wieder? Nee.
Haben wir das nicht sogar nachgeguckt? Ich glaube, wir hatten es sogar.
Also es ist bestimmt, es ist bestimmt etwas kleiner.
Ja.
Und halt irgendwie auch so ein bisschen entspannter. Und es gibt halt auch nicht so, es ist natürlich irgendwie auch touristisch. Das sind halt schon auch viele Leute, die sich Lissabon angucken und die da eine Reise hinmachen. Aber ich glaube, Barcelona, würde ich jetzt mal behaupten, ist da schon nochmal eine andere Hausnummer.
Ja.
Und auch von den Sehenswürdigkeiten her, die so klassisch touristische Sehenswürdigkeiten sind, gibt's halt, glaube ich, einfach in Barcelona deutlich mehr wie jetzt in Lissabon, oder? Mhm. Was? Wieso lachst du so?
Wir haben uns ja gar nichts angeschaut in Lissabon.
Nee, diesmal nicht. Beim letzten Mal auch nicht. Oder? Wahrscheinlich. Ja, aber also. Ich meine, es gibt natürlich da schon irgendwie diese ganzen Aufzüge zum Beispiel. Die Lissabon ist ja so.
Ja, aber würdest du das als Sehenswürdigkeit bezeichnen?
Ich würde sagen, dass das zum Teil offiziell schon irgendwie Sehenswürdigkeiten sind.
Ja, stimmt.
Also das
ja, die
wird
Trambahn
ja schon so
auch.
Die Trambahn auch, ja. Das wird ja schon auch so so beworben, so ein bisschen. Und man kann sich Lissabon so vorstellen, das ist halt relativ hügelig. Also es liegt so in so einem hügeligen Gelände drinnen mit einem sehr großen Höhenunterschied auf engem Raum, so dass es in der Stadt mehrere, in Anführungsstrichen, Aufzüge gibt. Die sehen teilweise oder alle irgendwie so ein bisschen anders aus, die oft dann einfach so den oberen Teil der Stadt mit dem unteren Teil der Stadt verbinden. Anstatt halt irgendwie so super steile Straßen zu bauen, dass man dann halt, glaube ich, irgendwie vom Unterdorf ins Oberdorf sozusagen kommt. Und ja, dann gibt's halt irgendwie Aufzüge, die sind verrückt designt irgendwie und stehen frei. Dann gibt's Aufzüge, die sind irgendwie komplett irgendwo integriert. Und dann gibt's eben einen Aufzug, Gloria hieß der, glaube ich. Den sind wir auch gefahren, auch jetzt, wo wir da waren. Das ist auch einfach diese Trambahn, die aber speziell für den Berg nochmal ausgelegt ist. Also die anderen Trambahnen, die 28, die wir gefahren sind, die fährt ja auch so Straßen rauf. Aber die ganz steilen Straßen kann die halt nicht rauffahren. Und da dieser Gloria-Fahrstuhl, das ist im Prinzip halt so eine, ja, wie kann man es beschreiben? Eine ganz kurze Trambahn mit sozusagen Böschungswinkel, die ist halt auch so schräg, damit du halt auch gerade drin stehst. Irgendwie sind die Böden auch dann dementsprechend so gezogen. Ja, und dann fährst du damit halt 250 Meter rauf und runter.
Ja.
Ja, ist auf jeden Fall ein touristisches Highlight.
Genau,
und
Punkt.
Dann, ja. Und auch kurz da oben, wo wir noch waren, bevor wir dann mit dieser Trambahn runtergefahren sind, war ja auch dieser Platz, von dem ich auch schon wieder nicht weiß, wie er heißt. Vielleicht schreiben wir es in die Shownotes, wenn wir uns nachher noch dran erinnern. auf jeden Fall, von da ist eine schöne Aussicht. Da sind dann auch oben so Essensstände gewesen. Da war ich damals auch schon mal. Ich war nochmal mit der Arbeit auch irgendwie in Lissabon und dann habe ich da auch diesen Platz da irgendwie besucht. Also okay. Es scheint schon auch irgendwie ein touristischer Punkt zu sein. Punkt.
Punkt. Ja, was auf jeden Fall nicht weit weg ist von Lissabon, ist Sintra. Und Sintra ist eigentlich schon relativ bekannt zum Mountainbiken, oder?
Definitiv, ich würde schon sagen. Also zumindest jeder, der in Portugal mal Mountainbiken war oder Mountainbiken tut, der kennt Sintra.
Ja, und auch zu Recht, würde ich sagen.
Weil Sintra
hat coole Trails. Normalerweise.
Ja, Sintra hat coole Trails, aber Sintra ist auch eine ganz besondere Stadt.
Ja, da waren wir aber gar nicht und die Trails sind jetzt auch nicht direkt in der Stadt oder neben der Stadt.
Also touristisch gesehen wollte ich nur sagen, ist Sintra auch sehr bekannt sie diente als Sommerresidenz der Könige und das bewaldete Gelände ist mit pastellfarbenen Herrenhäusern und Palästen gespickt. Also man sieht da auch viele Bilder davon und ich habe das auch schon mal in live gesehen, aber nur von weit weg.
Und wir haben du warst ja dann auch dann doch irgendwie, als wir dann weitergefahren sind und dann Sintra schon längst vorbei waren, warst du dann plötzlich so, also eigentlich hätte ich es mir jetzt schon gerne angeschaut.
Ja, ich mag ja irgendwie so alte Gebäude und so weiter, aber irgendwie hatte ich im Ganzen, im Eifer des Gefechts da gar nicht so richtig drüber nachgedacht und das gar nicht so in Erwägung gezogen und dann kam irgendwie so der Gedanke, boah, eigentlich wäre das ja schon mal interessant, das zu sehen. Aber wir haben im Nachgang auch, ich weiß nicht mehr von wem, erfahren, dass das sau teuer ist, da alles. Ja. Also da kannst du auch so Tuk-Tuk-Fahrten machen und du musst ja erstmal irgendwie immer von A nach B kommen, weil diese Dinger sind relativ weit auseinander. Und dann musst du für jedes Einzelne auch noch irgendwie
bezahlen.
Und es ist halt teilweise touristisch, glaube ich, schon auch sehr überlaufen. Da ist dann teilweise schon sehr viel los.
Ja, wahrscheinlich alle, die nach Lissabon fliegen, fahren halt auch mal für einen Tag nach Sintra.
Ja, dementsprechend war es dann letztendlich doch nicht so schlimm, dass wir es dann nicht geschafft haben.
Nee, wir sind dann eigentlich direkt ans Meer gefahren, zu so einem Parkplatz.
Den kannten wir noch von 2017.
Genau.
Da hatten wir den durch Zufall gefunden, ich weiß es gar nicht.
Ja, ich weiß auch nicht mehr. Auf jeden Fall stand diesmal schon da, dass man eigentlich mit dem Camper da nicht mehr hinfahren darf. Haben wir nicht gesehen. Sind dann da hingefahren, da war auch nichts los. Also da sind dann so ein paar Fischer und so ein verlassenes Restaurant, das hatte noch nie offen, als wir da waren. Da war aber dann am nächsten Tag jemand, also keine Ahnung, entweder die eröffnen wieder oder die haben nur am Wochenende offen. Ansonsten war da tote Hose und es war sehr schön so zum Ankommen für die erste Nacht, direkt auf den Klippen am Meer, super schöner Ausblick, quasi dann so am Fuße eines Trails von Sintra. Aber wir sind dort am nächsten Tag nicht geblieben, weil wir das Auto dort auch nicht stehen lassen wollten tatsächlich. Also haben wir zwar damals schon gemacht. Danach war der Roman aber nochmal mit seiner Arbeit damals in Lissabon und war dann auch in Sintra und dann wurde ihm der Laptop geklaut aus dem Auto und da im Parkplatz waren halt auch schon irgendwie so ein paar Scherbenhaufen von Scheiben und so, deswegen war es uns dann doch irgendwie zu unentspannt.
Das ist ein Pro-Tipp übrigens. Wenn du am Boden so einen Scherbenhaufen siehst, am Parkplatz, am Stellplatz, wo du übernachten willst oder so, einen Scherbenhaufen, also diesen Scherbenhaufen, den erkennst du, das sind nicht so Glasscherben wie bei einer zerbrochenen Flasche, sondern die sind quasi so, wie so Kieselsteine. Ja, so ungefähr sehen die aus. Kieselsteinformat und Scherbe. Wenn du das siehst, dann überleg dir das doch nochmal, ob du da übernachten oder ob du da dein Auto alleine stehen lassen willst. Genau, meistens nutzen die ja die Zeit, wenn du nicht da bist, um dir dann die Scheibe einzuschlagen oder so, nicht in der Nacht. Aber ja, so oder so ein komisches Gefühl. Deswegen haben wir uns dann entschieden, auf den Campingplatz zu fahren.
Ja, genau. Weiß gar nicht mehr, wie der hieß.
Orbitur.
Ginchu.
Ginchu heißt auch der Strand, der da direkt daneben dran ist. Das ist aus einem relativ bekannter Surfstrand auf jeden Fall auch.
Ja, waren auf jeden Fall ein paar Surfer, ja. Und dann geht halt, der Campingplatz ist so ein bisschen weiter oben.
Hinter
den Dünen. Und dann geht man irgendwie so einen ewig langen Steg durch die Dünen, dann runter zum Meer. Eigentlich ganz schön für so einen Sonnenuntergangsspaziergang.
Ja. Muss man aber einfach ein paar Minuten einplanen. Also es ist jetzt nicht so, dass du da in
Viertelstunde,
in 5 Minuten
oder 20
oder
Minuten.
So, genau, in 5 Minuten direkt am Meer bist, sondern du musst schon ein paar Minuten mehr gehen.
Ja, und auch zu den Trails sind es halt dann auch ein paar Kilometer, die man quasi erstmal so vom Campingplatz zu dem Hügel fahren muss. Ja,
aber
jetzt
geht.
Auch nicht wild.
Ja.
Genau. Ja, sag mal, also was ist denn so ein bisschen charakteristisch für die Trails in Sintra, für die klassischen?
Für die klassischen, ich weiß nicht, ob man das so runterbrechen kann.
Versucht.
Es gibt ja mehr verschiedene Areas oder so, würde ich jetzt mal sagen.
In der alten Area.
Was ist da klassisch dafür? Ja, ich glaube, es ist viel Eukalyptus auch in dem Wald. Es ist ein Wald, es ist ein bewaldetes Gebiet. Geht von oben nach unten und von unten nach oben. Ich glaube, es hat einen hohen Eukalyptusbaumanteil. Und das ist tatsächlich auch was, also mir ist in Portugal wieder aufgefallen, das fällt mir jedes Mal auf, wenn ich dort bin, dass die portugiesischen Wälder einen ganz einzigartigen, oder kenne ich zumindest von sonst nirgends, einen besonderen Geruch haben. Und ich glaube, dass das auch an diesem großen Anteil an Eukalyptusbäumen liegt. Oder was da halt sonst noch so wächst, irgendwie. Genau.
Und sonst fällt dir aber nichts ein, was super charakteristisch ist.
Keine Ahnung, worauf willst du denn hinaus? Du willst ja auf was Bestimmtes hinaus, oder?
Ja, da liegen halt überall so riesige Felsen, so runde Granitfelsen.
Ja, das ist das, was das habe ich dich, also deswegen habe ich gefragt, auf welche Area, weil das ist ja nicht überall so. Das ist da, wo wir den ersten Tag, die erste Tour, wir haben quasi an 2 Tagen haben wir eine Ausfahrt gemacht. Auf der ersten Ausfahrt sind wir vom Campingplatz irgendwie super querfeldein, kreuz und quer zu den Trails dahinter gefahren. Und das sind aber eigentlich die Trails, die, wenn man jetzt sich das Trailgebiet auf der Karte anschauen würde, die also am östlichsten fast liegen. So, also eigentlich schon nicht mehr im Zentrum, da wo die alle sind, sondern so ein bisschen weiter weg. Und gerade die Trails, das sind, glaube ich, 2 Stück, die mir jetzt da einfallen, die sind charakteristisch für riesengroße Sand. Ist es Sand? Nee, es ist Granit wahrscheinlich auch wieder. Granitblöcke, über die man dann so drüber fährt. Und diese Granitblöcke, die sieht man auch überall im Wald. Also wenn man hochfährt, die Straße, und du schaust rechts und links, dann siehst du überall diese riesen Felsblöcke, die so rund einfach sind. Siehst du da überall. Und genau, in dem Gebiet gehen dann auch diese 2 Trails runter. Und da sind wir im Prinzip einen gefahren, einen kurzen ersten Teil von einem Trail, der schon relativ anspruchsvoll verblockt ist mit diesen runden Felsen, sind wir noch gefahren. Der heißt Torgas, und dann haben wir gewechselt auf den anderen. Der ist dann leichter, hat aber auch überall wieder diese so ein bisschen so Felsformationen, wo man durchfährt, und dann wieder so wie Felsplatten, Roller, wo man drüber fährt. Also ja, auch so wie ein natürlicher Rollercoaster so ein bisschen.
Ja, schon ganz cool.
Voll.
Ja, und die ganzen Trails dann so mitten im Gebiet, die konnten wir tatsächlich nicht fahren, weil es vor ein paar Monaten einen sehr schweren Sturm gab. Und weil wirklich, also sowas habe ich noch nie gesehen, der komplette Wald war zerstört. Also viele der Wege, der Forstwege, der Straßen, sind nach wie vor noch nicht wieder freigeräumt. Da sind so viele Bäume umgefallen,
da
dass sie da gar nicht
hinterherkommen. Ja, irgendwann ging es auch einfach nicht mehr weiter. Egal in welche Richtung wir da wollten.
Ja.
Hoch lagen Bäume, links lagen Bäume, rechts lagen Bäume. Man konnte dann eigentlich nur in so einen Trail einsteigen, der da quasi früher ist der von oben gekommen. Wir wollten den eigentlich von oben fahren und da sind wir aber ums Verrecken nicht hingekommen. Deswegen sind wir dann ab da in den Trail eingestiegen und da ging er dann zu fahren, aber wir haben das dann auch nur benutzt, um rüberzukommen Richtung Westen, auf die westliche Seite, wo dann eben noch ein paar andere Trails sind.
Ja, da geht dann erstmal eine runter zum Meer, auch eben dahin, wo wir mit dem Camper die erste Nacht standen. Und das ist schon cool. Da gibt es inzwischen auch oben eine neue Variante, die super cool zu fahren ist. Die alte Variante geht so ein bisschen durch Felsen durch und die neue ist einfach super cool gebaut. Geht um die Felsen quasi außen drum herum. Ist aber viel,
ist flowiger,
schöner zu fahren, ja. Nicht so hackelig. Aber das durch die Felsen ist auch mal cool. Und man fährt halt
ein bisschen was zum Hüpfen. Also da ist auch der ein oder andere Jump dann mit drinnen.
Ja, stimmt.
Also das ist schon eigentlich also genau so natürlich, aber trotzdem auch mit was zum Jumpen und Spielen, aber auch mit einem gewissen technischen Anspruch wieder. Also eigentlich, wie war denn deine Reaktion nach quasi der Spanien-Trail-Erfahrung, wo du dann eigentlich ja dort, würde ich jetzt mal sagen, das erste Mal dann so ein Trail wieder gefahren bist, wo du gesagt hast, wow.
Ja,
das macht jetzt wieder Spaß.
Hat Bock gemacht.
Ja, ja, warst du ganz glücklich.
Glücklich und erleichtert, dass Trails plötzlich wieder Spaß machen.
Dass und du dann, doch noch Spaß am Mountainbiken hast.
Ja, genau. Habe ich inzwischen, jetzt kann ich auch mal schon wieder spoilern, kurzzeitig auch mal wieder verloren. Mal kurz eskaliert alles hier. auf jeden Fall super spaßig. Man fährt mehrere Kilometer lang aufs Meer zu. Also es ist wunderschön. Der Trail ist jetzt nicht von oben bis unten ein Highlight.
Also ich würde sagen, er ist eigentlich oben ganz cool. Also er startet im Endeffekt an so einem Aussichtspunkt, relativ am westlichsten Punkt dieses Trailgebiets. Und von da, geht's halt erstmal irgendwie so, Schotterweg, Zubringer, schon bergab. Also man verliert da leider schon ein paar Tiefenmeter, bis man dann zu dem eigentlichen Trail-Einstieg kommt. Dann ist er richtig geil. Bis zur Straße eigentlich. Dann hast du nochmal so ein Zwischenstück. Das ist so, es ist so ein bisschen, random, ein bisschen loser. Jetzt nicht ganz so das Highlight und unten raus wird der dann recht flach und aber super schnell und nicht verblockt, sondern eigentlich eher flowig, wo man so zwischen den Sträuchern auf einem relativ schmalen Single Trail dann in Richtung Meer ballert mit, keine Ahnung, 30 Sachen oder was. Das ist schon cool.
Ja.
Ja, also das ist so ein bisschen dreigeteilt. Und dann kommt der eben direkt da unten in so einer kleinen Bucht raus, direkt am Meer und dort ist dann auch direkt dieser Stellplatz oder der Parkplatz, wo wir ursprünglich geparkt hatten. Also wenn man den Trail, Burro heißt der, oder Donkey Trail, bis zum Schluss runterfährt, dann kommt man automatisch in dieser Bucht mit dem verlassenen Restaurant raus, wo wir waren.
Genau. Ja, und am nächsten Tag sind wir dann nochmal ganz in Westen von dem Trailgebiet in Sintra gefahren.
Weil, also eigentlich auch da, wo der losgeht, ne?
Ja, genau, in der Nähe. Weil wir irgendwie gesehen haben, dass es da ein paar neue Trails gibt, die wir auch noch nicht kannten. Und da stand halt auf Trailfox in den Beschreibungen und so weiter, in den Kommentaren, dass das wieder freigeräumt ist und dass es da keine Einschränkungen mehr gibt. Dann dachten wir uns, ja, dann checken wir die mal aus.
Genau, die gibt es nämlich auch noch nicht so lang, glaube ich.
Ja, nee.
Sondern als wir damals da waren, glaube ich, gab es die noch nicht.
Nee, genau.
Und ja, dann haben wir die, was werden die haben? Was haben die, wie viel Tiefenmeter? Wahrscheinlich schon, aber auch so 200 bis 300.
250 oder so.
Genau, hätte ich jetzt auch gesagt.
Und das sind, glaube ich, so 4 Stück oder 5.
Also auch jetzt nicht wenig tatsächlich. Ich meine, viele kommen dann mal wieder irgendwie zusammen und sind nicht komplett für sich, oder? Ich glaube, das sind öfter auch mal Variationen. Aber ja, also die sind schon echt cool. Die waren tatsächlich leider auch noch ein bisschen vom Sturm in Mitleidenschaft gezogen. Also man konnte die fahren, die waren frei, da lag eigentlich nichts mehr drin. Aber sie waren halt schon auch so ein bisschen ausgewaschen. Und es ist, also dort auf der Seite ist es deutlich erdiger, also so dunkle Erde.
Mhm.
Das hast du eigentlich in der Mitte, also im Zentrum dieses Gebiets und auch im Ostteil eigentlich nicht so. Da ist es eher sandiger und auch so eher so ein bisschen rötlichere Erde und auch mehr Fels drin. Und da im Westen runter, da, ja, ist, ja, im Westen, genau, eher so erdiger, so wie ein bisschen wie zu Hause. So dunkle Erde, Wurzeln, wenn es nass ist, rutschig. Genau, und dann haben wir da, keine Ahnung, was haben wir da, 3, 4 irgendwie so gemacht. Und
es war alles eher so auch ein bisschen schneller.
Aber dann auch zwischendurch mal ein bisschen steiler.
Ja, da war alles so mit dabei. Das hat einfach Bock gemacht. So.
Ja, die kann man echt machen. Und der Teil, dieser westliche Teil mit diesem Burro Trail und diesen anderen paar Trails, die es da eben noch gibt, das ist vom Campingplatz auch deutlich schneller zu erreichen, wie die Trails im östlichen Teil.
Mhm.
Ja. Also das kann man easy machen.
Ja.
Genau. Ja, und was mir da noch aufgefallen ist, das ist mir nicht erst dort aufgefallen, das ist mir auch schon vorher aufgefallen. Überall hörst du die Rennstrecke. Da gibt es nämlich eine Rennstrecke in Estoril, das ist da um die Ecke. Und da hörst du, egal ob auf dem Campingplatz oder im Wald, auf den Trails oder wie auch immer am Berg, hörst du überall im Hintergrund die Rennstrecke. Also zumindest am Wochenende. Ich glaube, es war am Wochenende.
Ja, ich dachte irgendwie am Vormittag, dass da, keine Ahnung, so viele Motorradfahrer unterwegs sind oder so.
Die waren ja die ganze Zeit im Kreis da um die Stadt rum.
Ah, im Konvoi. Das ist schon krass. Also,
es ist schon
wenn man da wohnt und dann hast du das da jedes Wochenende.
Kann schon stören. Also es ist zumindest ja nicht nachts. Es ist ja nur, Gott sei Dank nur tagsüber.
Aber schon
es ist schon
echt
sehr
laut.
Auffällig, ja. Genau.
Ja, sollen wir da jetzt etwa einen kleinen Spotchecker machen? Haben wir da genug Futter für so einen Spotchecker in Sintra?
Ein Sintra-Spotchecker? Ja, doch, können wir schon machen. Also, ja, können wir machen. Ich wollte noch was ergänzen.
Oh Gott.
Aber nur ganz kurz, weil es gerade thematisch gepasst hat. Nee, das habe ich nicht recherchiert, das wusste ich sogar vorher schon. Dort im Westen, und das lohnt sich halt eben auch, deswegen passt gerade noch ganz gut zusammen, wenn man dort Trailfahren geht, im Westen dieser Trail-Area, unten am Meer ist der Cabo da Roca, das ist der westlichste Punkt des europäischen Festlands.
Oh, und den haben wir ausgelassen.
Ja, nein, den haben wir nicht richtig ausgelassen. Wir waren aber halt nur nicht
da.
Da. Ja, wir sind halt dran vorbeigefahren. Also, ich wusste, dass der da ist. Du wusstest es, glaube ich, in dem Moment nicht.
Nee.
Aber ja, wir sind jetzt nicht extra dorthin gefahren, haben da geparkt und haben da ein Foto gemacht oder so. Aber wir sind halt unmittelbar dran vorbeigefahren. Also, wir sind, glaube ich, kein Kilometer oder was davon weg gewesen. Wahrscheinlich ähnlich nah wie am südlichsten Punkt, weil da bist du ja auch nicht ganz hingekommen.
Mm. Ja.
Ja, stimmt. Da hatte ich ja auch noch ein Tor mit einem Gelände da getrennt von dem südlichsten Punkt tatsächlich.
Ja.
Genau. So ähnlich war es im Westen, am westlichsten Punkt auch, nur dass wir uns da selber dazu entschieden haben, nicht ganz hinzufahren. Okay, jetzt Spot. Ich glaube, das wird immer besser. Okay. Also es geht um Sintra?
Sintra.
Nur Sintra.
Nur Sintra.
Nicht Lissabon.
Also wenn, vielleicht um das nochmal kurz klarzustellen, wenn wir jetzt von Sintra sprechen, meinen wir das Mountainbike-Gebiet bei Sintra und nicht die Stadt? Genau.
Korrekt.
Also eher so das Trailgebiet und Camping an der Küste.
Das Gebiet heißt auch Sintra.
Genau.
Das Trailgebiet. Und es gibt dort auch einen Shuttle.
Ja, das können wir ja dann hier.
Dazu kommen wir gleich im Spot. Okay, leg los.
Kategorie 1. Es gibt 1 bis 5 Sterne. 5 ist das Beste, 1 ist das Schlechteste.
0 Sterne gibt's nicht.
Trail Fun.
Trail Fun. Fun, Fun, Fun. ja, boah, schwierig. Also mindestens eine 3,5. Ich weiß nicht, ob es für eine 4 reicht.
Boah, ich glaub, sind wir mal nett heute.
Hm? Echt, willst du eine 4 ja. geben?
Ja, schon. Ist schon funny. Ich meine, wir
ja,
haben
alle,
Zeit
ja,
auch
stimmt eigentlich,
vieles
ja.
konnten wir einfach nicht fahren, weil ja. es zerstört war.
Genau, das habe ich jetzt irgendwie so ein bisschen mit einfließen lassen in das Erlebnis.
Ja, dann machen wir es doch so 3,5 aufgrund der Zerstörung.
Nee,
sonst
nee,
4.
Wir machen es andersrum. 4 wegen dem Potenzial.
okay.
Wir machen es positiv. Ja.
Dann Schwierigkeit beziehungsweise ja, Fahrlevel, Schwierigkeit, sowas.
Irgendwie ja schon nicht so super easy. Also jetzt nicht einsteigerfreundlich, würde ich jetzt mal sagen. Ich glaube, die Portugiesen und auch die Spanier, die haben da irgendwie ein anderes Verständnis oder so. Da gibt es viele, die fahren eigentlich nicht gut, aber sie senden halt alles.
ja, da haben wir noch ein paar schöne Anekdoten dann nächste Woche
ah, ja,
in Figueira
stimmt,
davor.
Genau, stimmt, da kommt es ja. Also gefühlt sind das die Leute schon echt wilder unterwegs und sehr risikobereit, weil einfach das Verhältnis von ich will jetzt überhaupt nichts Falsches sagen. Es gibt super viele Leute, die da richtig gut Fahrrad fahren, aber von diesen extrem vielen Leuten, die da Mountainbiken, gibt's halt auch einige, die ja vielleicht jetzt was Technik angeht, technisch nicht wirklich nicht die saubersten sind. Und schon auch vieles ein bisschen wild und unkontrolliert aussieht zumindest. Ne? Vielleicht
ja.
ist es ja nicht so, aber...
Da kann man eigentlich gleich hier noch so einen Tipp raushauen. Und zwar, also in Spanien war es jetzt vielleicht nicht so krass, aber in Portugal teilweise schon. Also da, wenn da halt einfach irgendwelche Leute irgendwelche Trails bauen... Also das meiste sind da ja keine irgendwie offiziellen Trailcenter oder Bikeparks. Da steht dann schon mal irgendwo ein Schild mit einem Trailnamen. Aber dann kommt halt ein Flowtrail oder ein flowiger Trail, der dann zwischendrin aber riesige Gaps hat.
Manchmal stehen dann da aber auch Schilder.
Ja, manchmal
an den Sprüngen
halt nicht.
Und manchmal aber auch nicht. Manchmal stehen halt Schilder an Sprüngen, wo du eigentlich keins bräuchtest und
ja.
bei Sprüngen, die dann eins verdient hätten oder Drops oder so, da steht da keins.
Ja, also man sollte da wirklich einfach, wenn man die Trails noch nie gefahren ist, wirklich entspannt und auf Sicht fahren und nicht einfach irgendwo runtersenden.
Ja. Ich glaube, das gilt für überall tatsächlich.
Ja.
Also wenn du offizielle Trails fährst, auch da solltest du auf Sicht fahren. Das ist, glaube ich, eh immer klar. Aber überall, wo man nicht offizielle Trails fährt, da kann man mit den wildesten Sachen wirklich rechnen. Und da sollte man nochmal besonders vorsichtig fahren, vielleicht, wenn man das erste Mal da ist. Und da gibt es zwar schon auch extreme Unterschiede, finde ich, weil es gibt irgendwie Regionen oder ganze Länder, da bauen die Leute ja auch selber ihre Sachen da wild in den Wald rein, einfach Locals. Und da ist es besser wie in vielen Bikeparks, so gefühlt. Und dann gibt's halt Local Spots, da passt einfach gar nichts.
So wie in Spanien.
Also das ist auch wieder sehr unterschiedlich. Deswegen ist es halt auch, ja,
ja,
immer anders.
Genau, das einfach so, kann man ein bisschen im Hinterkopf behalten, dass da immer mal wieder eine Überraschung kommt.
Aber wir waren bei der Trail-Schwierigkeit und wollten dazu noch einen Stern geben oder so. Vielleicht geben wir auch 2 oder 3 Sterne. Was ist da eigentlich, wenn wir da Sterne vergeben, ist ja nicht gut und schlecht.
Ja, also ich würde sagen, 5 ist
am schwersten.
Am schwersten und 1 ist am leichtesten und Sintra würde ich jetzt sagen, es kommt drauf an. Also es geht, ja, nee, das ist blöd. So 2,5 bis 3 ist jetzt nicht so schwer. Es gibt halt schwere und leichtere.
Genau.
Insgesamt gibt es aber schon auch ein paar leichtere.
Also ich denke auch, wenn man sich auskennt und weiß so ein bisschen, wo fährt man hin, dann kann man das auf jeden Fall auch so gestalten, dass man jetzt sagt, man fährt jetzt eher flowigere Trails und die sind dann auch nicht so super schwer. Also was hast du gesagt? Zweieinhalb, gell? Ja. Ich hätte auch gesagt 2,5. Also so mittlere Schwierigkeit. Ja.
Ja, man findet aber auch knackige Sachen.
Man findet eben auch knackige Sachen, ja.
Der ist dann eher 4.
Wenn man sich jetzt, genau, und wenn man sich jetzt halt nicht auskennt und einfach blind irgendwo reinfährt, dann kann es halt auch gut sein, dass man irgendwas, doch Knackiges erwischt, obwohl man es vielleicht eher etwas entspannter hätte, gerne. Wie auch immer.
Ja.
Ja.
Okay, Erlebnisfaktor.
Ja, der ist schon hoch, finde ich. Erlebnisfaktor ist auf jeden Fall, also man hat dort nicht, und das möchte ich vielleicht noch ganz schnell ergänzend sagen zu unserer Eingangsfrage, die wir uns quasi gegenseitig beantwortet haben, was für uns zu einem guten Trail oder was ein Trail für uns zu einem guten Trail macht. Und einfach dann nochmal einen Schritt weiter, wenn man nicht nur an Trails denkt, sondern eben auch an komplette Touren. Was macht eine Tour zu einer guten Tour, dann ist es für mich klar, also der Trail muss natürlich, steht irgendwie, die Abfahrt steht, hat da schon einen hohen Stellenwert, wahrscheinlich den höchsten. Und danach kommt aber halt auch gleich irgendwie so das landschaftliche Erlebnis.
Wir sind jetzt aber bei Erlebnisfaktor, nicht bei Landschaft.
Ja, aber irgendwie spielt es so schon mit rein. Deswegen wollte ich gerade das nochmal ein bisschen ausholen und versuchen irgendwie zu beschreiben, was da für mich irgendwie mit reinspielt in den Erlebnisfaktor. Und teilweise ist es tatsächlich eben auch so, dass wenn dieser Erlebniswert einer Tour, wir reden ja meistens über den Erlebniswert jetzt hier, Erlebnisfaktor ist ja schon meistens auf Touren bezogen, nicht nur auf reine Trails, dann kann es schon sein, dass wenn der Erlebniswert so hoch ist, dass er so ein bisschen einen nicht ganz so geilen Trail etwas besser macht.
Mhm.
Weißt du, wie ich meine?
Ja.
Ja, genau. Und deswegen in Sintra hast du relativ wenig Landschaft im Sinne von Ausblick und so weiter. Vieles ist im Wald. Der Wald ist mega schön und allein dieses Walderlebnis hat schon auch irgendwie was. Wie gesagt, diesen ganz besonderen Geruch auch, den es hat da. Die Bäume, die Felsen, wie es da aussieht. Also irgendwie ist es schon, und auch überall also diese ganzen alten Mauern, und es ist schon schönes Gelände, schöner Wald. Vor allem, wenn so, ja wirklich, auch wenn die Sonne halt so ein bisschen reinscheint, ist schon mega geil.
Also was gibst du für den Erlebnisfaktor?
Ich versuch da so ein bisschen mich rauszureden, aber ich rede mich eher rein. Gell? Erlebnisfaktor, man hat ja auch Ausblick da im Westen und der ist halt mega geil, weil du siehst halt das Meer und die ganze Bucht.
Der reißt raus, ja.
Das reißt dann schon nochmal raus. Und die Trails und alles und da. Ja, es ist eine 4.
Eine 4.
Ja.
Ja. Also spätestens, wenn man dann oben beim Donkey Trail steht, Burro Donkey.
Und den dann halt auch runterfährt.
Und den fährt, also, dann ist es auf jeden Fall eine 4, ja.
Wenn das man Wetter den, muss mitspielen, weil sonst ist das Erlebnis halt wieder nicht so geil.
Ja. Ich glaube, wenn man das nicht macht, dann ist es keine 4. Und wenn man aber das mitnimmt, dann ist es eine 4.
Ja.
Landschaft.
Ja, Landschaft, das geht jetzt schnell, weil da haben wir ja eigentlich schon gerade drüber geredet. Landschaft gebe ich auf jeden Fall eine 3,5.
Ich glaube, ich gebe eine 4. Also ich finde schon auch die Küste zum Beispiel ist echt mega schön da und also so das Gesamtding mit dem Wald und dem Eukalyptus und dem Ausblick und dem grünen Zeug.
Welches grüne Zeug?
Und die Blumen. Und
was hast du jetzt mit grünem Zeug gemeint? Das würde ich jetzt schon gemessen.
Ja, wenn man halt da oben an dem an dem Trail steht und da unten schaut, dann ist halt alles voller Grünzeug. Und Blumen und Büschen und,
oh Gott.
Und dann das Meer und die Klippen. Also nee, ich gebe eine 4 für die Landschaft in Sinsa.
Für das Grünzeug. Okay.
Camping.
Ich gebe auch eine 4 übrigens für die Landschaft.
Okay.
Okay, Camping. Ja, es gibt ja nicht so wahnsinnig viele Optionen. Also es gibt halt eben diesen einen Platz, wo wir gestanden haben, wo wir auch eine Nacht verbracht haben. Ja, oder?
Ja.
Ja, genau. Der ist mega schön, der ist richtig fein. Wie gesagt, ja, nicht viel. Und der Campingplatz halt, der nicht so, ja, der ist okay. Groß.
Mit Pool. Aber,
ja, mit Pool, mit
bisschen random Plätze, du kannst dich ja eigentlich hinstellen, wo du willst.
Entweder unter Bäumen oder viel Freies gibt's nicht. Es gibt dann, ja.
Es hat schon gepasst.
Gibt Bungalows und es ist halt so ein klassischer, so eine, ist so eine Kette auch. Orbitur ist so eine Campingplatzkette.
Ja.
Und es hat jetzt nicht so den super krassen, mega Flair und Charme und so, aber es ist ein guter Campingplatz.
Ja.
So, und das war es aber auch
da
schon.
Da im
aber
Wald bei Sintra, wo die Trails sind, da darf man eigentlich nirgends stehen, weil das Naturschutzgebiet oder so ist.
Ja.
Kann man vielleicht, wissen wir nicht, haben wir nicht gemacht.
Ja. Deswegen, ja, da gebe ich jetzt halt eher eine 3.
Ja. Ja, maximal.
Ja, aber da, wo wir ja gestanden sind, da ist es ja schon cool.
Ja, da darfst du aber nicht, ich kann nicht reinfahren.
Ja, okay, da geben wir eine 2,5.
Ja, Camping ist jetzt not too easy da.
Also ich sage jetzt mal so, wenn man nicht in der High Season dort ist, sondern eher in der Low Season, dann ist es, glaube ich, auch
schon,
okay.
Ja.
Okay. Dann,
und dann haben wir noch Infrastruktur.
Die Infrastruktur. Ja, also es ist, im Prinzip ist alles irgendwie so ein bisschen da. Es gibt jetzt in Sintra, zumindest da, wo jetzt wir waren auf der Seite.
Wir waren ja gar nicht in Sintra.
Nee, wir waren ja nicht in Sintra, sondern wir waren ja Ginchō. Sagen wir waren in Ginchō. Das ist quasi so dieser, ist das ein Ortsteil? Ich weiß es nicht, egal. Auf jeden Fall, der Campingplatz gehört zu Ginchō, der Surferstrand gehört zu Ginchō. Und ich glaube, diese Bar, die, das hieß da anders, ich habe es hier aufgeschrieben, Abano. Hieß das. Raya do Abano. So hieß da quasi diese Bucht oder wie auch immer, wo wir da standen. Ja, da gibt es jetzt eigentlich kaum Supermärkte oder irgendwas, glaube ich, in der Nähe.
Nee.
Ich habe also jetzt nichts gesehen.
In dem Ort, wo der Campingplatz ist, gibt es ein paar Bars.
Auf dem Campingplatz gibt es Brötchen in der Früh. Also da kann man frisches Gebäck holen, aber
am Strand halt eine Bar.
Ja, also eher so vereinzelt. Ist jetzt nicht so wirklich ein Zentrum in dem Sinn.
Ja, eigentlich gibt's nichts.
Ja.
Sagen wir es, wie es ist.
Okay.
Infrastruktur.
Nee, noch nicht. Es gibt noch was da vielleicht noch ganz wichtig dafür ist, und zwar der Shuttle. Mit WeRide Portugal kann man shutteln oder auch einen Guide buchen. Also entweder nur Guiding oder Guided Shuttle. Und die shutteln eben dementsprechend und guiden dann in Sintra. Also wenn man überhaupt gar keinen Plan hat und nicht die Zeit hat, alles auszuprobieren, dann ist es ratsam vielleicht, sich mit WeRide Portugal in Verbindung zu setzen und da mal so einen Tag oder einen halben Tag irgendwie zu fahren. Und das ist schon auch cool. Also das ist wichtig für die Infrastruktur. Genau,
ja,
also Infrastruktur. Ja, halt auch eher eine 2.
Ja.
Oder?
Ja.
Okay.
Ja, passt.
Gut, das war's.
Das war's.
Alles klar.
Ja,
ja, dann geht's in der nächsten Folge weiter. Wir schließen jetzt hier mit Sintra ab und die Region um Lissabon. Und in der nächsten Episode geht's dann die Küste ein Stückchen weiter rauf Richtung Norden. Und zwar zu unserem Lieblingsspot. Ziemlich in der Mitte zwischen Lissabon und Porto, würde ich sagen, ne?
Ja.
Genau. Dazu in der nächsten Folge mehr.
Ja,
also,
und
schaltet wieder ein.
Wir überlegen noch, da müssen wir jetzt mal gucken, ob wir noch eine kleine Sonderfolge machen.
Oh.
über 3 Monate, ein Fazit, 3 Monate Vanlife. Und was sich verändert hat von 2 Monaten zu 3 Monaten.
Da muss ich mich wieder extrem vorbereiten, sonst wäre es eine kurze Folge. Fragst du wieder was?
Und wie geht's? Gut. Genau. Also, weil das ist schon so ein tieferes Thema, sage ich jetzt mal. Wie es uns jetzt so nach 3 Monaten geht und wie sich das jetzt alles so entwickelt, wie man sich fühlt, was man vielleicht so persönliche Learnings erfährt, was man über sich selbst vielleicht erfährt. Also
uiuiui.
Habe jetzt richtig deep Talk. Und da haben wir uns gedacht, wenn, dann müssten wir da vielleicht nochmal eine kleine Extra-Folge einschmeißen.
Ja. So eine 10-minütige oder so.
Ihr könnt ja mal Bescheid geben.
Ich wollte gerade fragen, was ist denn jetzt eigentlich die...
Interessiert euch das überhaupt?
Was willst du wissen?
Ja, ob sie die HörerInnen interessiert.
Okay.
Oder ob wir einfach nur über Trails quatschen sollen.
Okay.
Ja, dann schreibt in die Kommentare, schreibt uns auf Instagram oder eine E-Mail an podcast@bucketride.de.
Und was machen wir aber, wenn uns keiner schreibt?
Dann können wir es uns ja für uns nochmal überlegen.
Okay, ja gut, alles klar. So machen wir es. Also, gut. Schreibt uns oder schreibt uns auch nicht. Wir machen so oder so, was wir wollen. In diesem Sinne.
Macht's gut.
Macht's gut. Bis zum nächsten Mal.
Tschüss.
Ciao, ciao.